Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 105 nach Weihnachten. Pip, du scheinst jetzt so berühmt zu sein, dass es dich zweimal auf Instagram gibt. Was ist passiert?
Ich habe schon das zweite Mal leider einen Doppelgänger oder noch einen Doppelgänger mehr, einen Identitätsdiebstahl. Und muss mich gerade kümmern, dass der gemeldet wird. Oder beziehungsweise wurde er mir von ganz vielen Leuten gemeldet. Dafür vielen Dank. Mich nervt das ehrlich gesagt ein bisschen, dass man sich da selber so drum kümmern muss, weil das ja eigentlich Instagrams Aufgabe wäre, das zu verändern. Das ist ja auch ein sehr einfaches Pattern eigentlich, dass jemand eins zu eins den Content eines anderen Profils kopiert, in hohem Umfang, inklusive älterer Posts und so weiter. Ganz ehrlich, das ist halt entweder komplettes Unvermögen oder Unwillen, das nicht in den Griff zu haben, dass wenn jemand ein so offensichtliches Fraud-Signal sendet, das kann man mit einfachstem Machine Learning erkennen, nicht mehr Machine Learning, also es ist noch einfacher algorithmisch, nervt ziemlich und kotzt mich an, dass ich die Arbeit habe, sozusagen Leute dann dazu aufzufordern, das zu melden und so weiter.
Genau, also jemand hat dein Profilbild und deinen Namen genutzt, also
alle Posts kopiert, alle Stories,
genau,
alle
Highlights. Und schreibt auch jetzt Leute in DMs an und fragt sie noch irgendwas. Hat auch schon so viel Follower wie du eigentlich, glaube ich. Und ist
ja echt aktiv. Der Trick ist, dass diese Person oder dieser Bot allen Menschen folgt, die mir nicht folgen. Den ich nicht zurückfolge. Die freuen sich natürlich, dass der Pip ihn endlich dann folgt, was eben tatsächlich gar nicht passiert. Und so kriegt man wahrscheinlich relativ viele Follower. Aber was schreibt er denn? Das habe ich noch nicht geschickt bekommen.
Nee,
sollen die Forex traden alle? Oder?
Ich habe in der Discord-Community bei uns nur irgendwie gelesen.
Wo steht das denn? In welchem Kanal?
General, off-topic.
Da steht nicht, was die schreiben.
Mal nach, oder? Instagram.
Ja, das mit dem Fake-Profil sehe ich da schon, aber nicht, was der schreibt.
Hier steht, gibt auf Instagram ein Fake-Profil von dir, von denen aus Leute angeschrieben werden. Also der schreibt aktiv Leute an, versucht wahrscheinlich irgendwelche Sachen zu verkaufen.
Ja, das sind deine Krypto-Freunde wahrscheinlich.
Okay, ja, Wahnsinn. Aber es ist wirklich also bemerkenswert, dass Facebook das zulässt, weil vor allem die Creator Economy, also die Creator auf den Plattformen sind ja irgendwie Gold wert und die haben jetzt die Arbeit. Also das passiert ja Leuten, die wahrscheinlich 10-mal so viel Followern haben wie du, noch 10-mal so oft.
Und ich verstehe es auch nicht, wie es Tage dauern kann, bis der Account verschwindet.
Seit wann weißt du davon?
Ich glaube so 20 Stunden oder so. Aber letztes Mal hat es auch über einen Tag gedauert.
Wahnsinn.
Also wenn es mehrfach gemeldet wird, brauchst du ja nur noch ein Review, um zu gucken, ob das jetzt nicht mutwillig ist oder Silencing, dass Leute mit Absicht jemanden melden, damit er oder sie Ruhe gibt.
Und hast du einen blauen Haken mit deinem Account?
Ja, aber ja.
Auch das bringt überhaupt nichts. Wahnsinn.
Ja, ist schon
verrückt.
Und ich würde sagen, das ist Unwillen. Also wenn man das nicht gelöst, also ich glaube, das ist einer der, also neben dem allgemeinen Geschäftsmodell, ist es einer der größten Potenziale für Schaden, dass sozusagen das Vertrauen von Leuten ausgenutzt wird. Sich da nicht drum zu kümmern, finde ich schon einigermaßen affig, gerade wenn es so einfach ist. Ne? Wenn jemand das deutlich schlauer macht, irgendwie einen anderen Profiltext hat, andere Bilder, ich glaube, dann macht es das schon schwerer, wenn der Content zu 98% kopiert wird. Ist es ja so ein, es gibt ja keinen, also sag mir einen vernünftigen Use Case, wo das Standardvorgehen ist, dass von einem uralten Profil 98% der Content auf ein neues gebracht wird. Also es gibt einen Use Case, nämlich Leute, die regelmäßig gesperrt werden, irgendwie so Hupen-Models oder so, die sich ständig sozusagen zweite Accounts machen, für den Fall, dass sie gesperrt werden. Aber ansonsten, und ich meine, vielleicht will Facebook ja sogar auch darauf schauen, aber ansonsten gibt es keinen wirklich legitimen Use Case, wo ich mir vorstellen könnte, dass man einen komplett identischen zweiten Account braucht.
Außer man spielt irgendwie in zwei Sprachen aus. Da du ja eben von den Hupen-Models gesprochen hast, ich hatte auf LinkedIn jetzt meine erste Anfrage von einem Adult-Star mit so einem kleinen Popo im Profilbild.
Und seid ihr connected jetzt?
Nee, das nicht. Ich habe mich gewundert, ob die jetzt auch irgendwie versuchen, noch ein bisschen mehr zu wachsen. Ich habe es dann als Anlass genommen, mein Premium-Mitgliedschaft zu kündigen. Mal gucken, ob ich 2022 ohne Premium-Account durch LinkedIn surfen kann.
Wozu braucht man den überhaupt, um Leute anzuschauen?
Ich glaube, du siehst dann, wer dich anschaut oder so und kannst mehr Nachrichten schreiben und alles. Aber ich bin ja all in Discord und LinkedIn muss einfach weniger werden.
Okay, genug von den unangenehmen Themen. Was hast du denn zu Weihnachten bekommen?
Gute Frage. Was habe ich zu Weihnachten bekommen, was ich im Podcast erzählen möchte? Weingläser.
Weingläser, was für welche?
Schicke Weingläser in allen Größen und Formen. Die haben wir jetzt upgegradet. Das war ein ganz schönes Geschenk.
Das ist eine gute Entscheidung. Weingläser, finde ich, sind ein sehr gutes Investment. Werten in aller Regel einen guten Wein auf und auch einen schlechten.
Ja, und bei dir?
Hier wird nicht so viel geschenkt.
Keine Oculus?
Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was man erwähnen kann. Ein Buch habe ich bekommen, zwei Bücher.
Welche? Du liest doch gar nicht. Du hörst sie doch nur.
Psst. Das eine ist mit Bildern. ist nicht Tenix Dena. wie auch immer. Eigentlich finde ich Schenken gar nicht so geil. Zumindest nicht so Kram, den man nicht wieder los wird dann. Was wollte ich sagen? Achso, Oculus. Es scheint so, als wäre Oculus, also die VR-AR-Brille von Facebook, als hätte die unter vielen Weihnachtsbäumen gelegen. Denn in den App-Charts sind die über Weihnachten die meist downgeloadete App gewesen. Relativ überraschend für viele.
Ich habe jetzt im Freundeskreis nicht gemerkt, dass irgendjemand die bekommen hat.
Ich auch nicht. Ist vielleicht ein US-Phänomen. Ich war einigermaßen überrascht, dass man das dort erkennt. Und gleichzeitig, ich habe dir eben einen Chart geschickt, möchtest du sagen, was der zeigt?
Ich meine, es sind Google Trends mit der Suchanfrage Porno oder Porn, irgendein Pornoportal und auf Oculus.
Pornhub für Oculus, genau. Da explodiert gerade die Nachfrage nach Suchen mit den Keywords.
Also scheint das mit dem Metaverse jetzt doch zu klappen, oder wie?
Die haben sofort verstanden, wofür das ist. Ja, ich sehe das Metaverse noch, kritischer und kritischer. Aber das hebe ich mir vielleicht für den Jahresausblick, den wir Silvester machen. Also Neujahr kann man ihn dann hören. Ich hoffe, er wird dankbarer angenommen als unsere Weihnachtsfolge.
Ja, also wenn man sich die Zahlen anguckt.
Hatte Rekordeinschaltquoten, aber relativ wenig Hörer.
Ja, genau. Aber also von den absoluten Zahlen war es wahrscheinlich die schlechteste Show seit langem. Mag daran liegen, dass man tatsächlich mit der Familie noch Weihnachten feiert, trotz Corona.
Verrückt, aber man fährt ja auch viel durch die Gegend und oder ist im Zug oder so und hat Zeit, Podcasts zu hören, hätte ich gedacht.
Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so wenig ist.
Na gut. Sonst, wir sind nicht sauer, aber es gibt nächstes Jahr keine Weihnachtsepisode. So.
Ja, vor allem, weil alle anderen ja nicht senden, da hätte ich eher gedacht, dass es bei uns besser aussieht. Aber gut, Sebastian Kurz twittert jetzt auf Englisch. Es gab dann kurzweilig die News, dass er bei Palantir anfangen würde. Da ist auch, wäre nicht erste Österreicherin. Das wurde jetzt kurz vor der Aufnahme wieder zurückgezogen. Also der Europachef von Palantir hat sich dazu geäußert, dass das wohl das nicht wahr ist.
Ja. Es hätte schon gepasst, oder? Also wenn du wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten musst, beziehungsweise offiziell wegen der Geburt des Sohns, aber das hing ja zeitlich schon sehr stark mit Korruptionsvorwürfen und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn zusammen. Wenn dann innerhalb der nächsten 6 Wochen schon darüber gesprochen wird, bei welchem US-Konzern du anfängst, dann erledigen sich ja fast alle Korruptionsvorwürfe auf die eine oder andere Art schon wieder. Und ich glaube, man kann sofort auch das ESG-Rating von Palantir wieder einen Punkt hochschrauben. Da habe ich übrigens letztes Mal einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, es ist von B auf C gestiegen oder von C auf B oder andersrum. Also es ist tatsächlich gestiegen, aber nur leicht. Das gehört weiter in die Kategorie Laggard, das ESG-Rating von Palantir.
Wenn das jetzt bei Palantir last
minute. Also ich denke, der ist auf keinen Fall käuflich, wollte ich nur mal sagen.
Ja, aber wenn das jetzt bei Palantir nicht geklappt hat, aus irgendwelchen Gründen, wo geht er denn dann hin?
Gibt es verschiedene Spekulationen. Es kann sein, dass er sagen, zwischengeparkt wird in einem Fonds von Peter Thiel. Den scheint er gut zu kennen. Über welche gemeinsame Verbindung auch immer. Da dürfen wir nur schweigen. Oder sagen, es ist schlau, da nicht zu sagen. Was könnte er noch machen? Eric Schmidt hat jemand, also den Ex-Google-CEO hat jemand in die Diskussion gebracht. Ansonsten, es gepasst hätte es natürlich schon zu Palantir. Also in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das ist spätestens, also genau genommen kannst du aus Compliance-Gründen, glaube ich, dürften die ihn gar nicht anheuern. Zumindest nicht direkt. Das heißt, vielleicht tritt es einfach mit zeitlichem Verzug ein. Oder bis dahin macht Jens Spahn den Job. Wo ist der eigentlich? Was ist mit dem eigentlich?
Ja, wird wahrscheinlich Villa renovieren gerade.
Achso. Ich bin gespannt. Oder irgendwie steigt dann doch in die dritte Klasse der Lobbyisten ab und muss bei, keine Ahnung, bei Mountain Partners oder was weiß ich, dann mit Philipp Rösler zusammen Klingen putzen. Bin gespannt.
Ja. Automobilindustrie vielleicht?
Oldtimer. Das Lustige auch, dass er offiziell wegen der Geburt des Sohns zurückgetreten ist. Das würde dann ja behaupten, dass er glaubt, dass man bei Palantir weniger arbeiten muss. Also Bundeskanzler haben natürlich auch ein hohes Arbeitspensum. Also, aber.
Ja, das mit dem Kind habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur die
anderen. Würde man ja auch nicht vermuten.
Ja, dann haben wir eine super Frage bekommen, gerade per Mail. Also falls ihr uns Fragen schicken wollt, gerne an podcast@doppelgänger.io oder einfach in unserer Discord-Community doppelgänger.io/discord. Dort studiert, also in der Frage studiert jemand Wirtschaftsinformatik und arbeitet gerade als Werkstudent in einer der Big Four Wirtschaftsprüfer. Er genießt es.
Jetzt was? Bist du wieder geprüft.
Ja.
Kannst du die auswendig?
EY, KPMG,
Ernst und Young,
Deloitte.
Sehr gut.
Und Nummer 4 muss passen.
PwC, PricewaterhouseCoopers. Ja. EY ist Ernst und Young, KPMG weiß ich mal nicht. Das G steht für Gördeler. Das ist der Sohn des Widerstandskämpfer, der nach Hitlers Attentat. Also der war damals CEO der Deutschen, also der Sohn war CEO der Deutschen Treuhand, die damit verschmolzen ist. Und das K steht für Klünwelt oder so. Ist ja eine britisch-niederländische Firma. Und die dazwischen ändern sich immer, die kann ich nicht. Genau, das sind die drei großen Wirtschaftsprüfer oder Accountants.
Auf jeden Fall ist er da sehr zufrieden und genießt die Größe des Unternehmens. Aber grass is always greener on the other side. Deswegen ist er so manchmal überlegen, ob er nicht bei einem kleineren Unternehmen oder einem Startup eine größere Chance hätte, Karriere zu machen, nehme ich an.
Und er arbeitet als Werkstudent derzeit, während neben des Studiums bei den Wirtschaftsprüfern, was bestimmt sinnvoll ist prinzipiell.
Ja, also ein Karriereweg wäre dort weiterzumachen. Eine andere Karriere wäre vielleicht bei einem von den großen Unternehmensberatungen dann mal ein bisschen Karriere zu machen oder anzufangen. Das andere wäre in ein Startup, Grown-Up oder so zu gehen oder in den Mittelstand.
Und die Frage ist, sprechen wir darüber, ob das jetzt während des Studiums?
Naja, es geht danach. Ich würde sagen danach.
Es geht um danach?
Ja. Achso. Also ich glaube, Werkstudent ist ja wahrscheinlich mit dem Arbeitgeber abgesprochen. Also da intern zu wechseln, würde ich, glaube ich, meinen, geht wahrscheinlich um die ersten 5 oder ersten 10 Jahre in der Karriere.
Aber man muss doch nicht die ganze Werkstudentenschaft bei einem Unternehmen machen. Man kann doch auch irgendwie jedes Semester oder jedes Jahr woanders.
Ne? Genau, also sagen wir mit unserem Fachwissen,
wir können ja beides.
Das nie gemacht haben, aber ja.
Ich habe die ganze Zeit während meines Studiums gearbeitet. Du kennst sowas nicht. Aber Arbeit ist ja generell fremd. Aber
ich habe Praktika immer gemacht in den Ferien. Aber gut, also
Praktika
ich würde... Ich
sag mal, wo du Praktika gemacht hast, bitte. Es sei denn, also nicht, dass der Kurs der Unternehmen dann gleich abrutscht.
Bitte, eins sogar mal Mercedes in Prag, das war super.
Wegen Prag oder wegen Mercedes?
Sowohl als auch. Durfte ich die Webseite machen. Damals.
Und was hast du noch gemacht?
Ja, eins habe ich in Neuseeland gemacht, weil ich nach Neuseeland wollte. Das war eher ein kleineres Unternehmen und könnte ich jetzt auch als Beispiel geben, dass das vielleicht nicht die beste Wahl war. Ich würde heute... Oder an seiner Stelle für ein Unternehmen, über das wir heute nicht sprechen, habe ich so ein bisschen Research gemacht und da kam schon wieder auf, dass eigentlich schon wirklich überall McKinsey auf den Lebensläufen stand. Also das durchzuziehen irgendwie für 3 bis 5 Jahre nach dem Studium ist, glaube ich, immer sinnvoll, so als Backup. Bei kleinen, bei Startups ist halt so ein bisschen die Chance, es kann abgehen. Es kann aber auch überhaupt nicht abgehen. So, und dann, also es ist jetzt beispielsweise, wenn du jetzt ein Unicorn nimmst, was danach ein IPO macht und du bist da bist da drin als Mitarbeiter und wächst einfach mit der Company von 100 auf 1000 auf 5000 Leute und alles, dann ist das super und dann kannst du das im Lebenslauf schön darstellen und super, super zeigen. es kann natürlich auch passieren, dass du irgendwo bist, was bust geht und was dann eine Lücke ist. So, da weiß ich nicht, ob das so unglaublich gut ist. Also ich würde eher dann ein größeres Unternehmen nehmen. Aber am Anfang, glaube ich, ist ein großer Name nie schlecht auf dem Lebenslauf.
Das ist ja schon sehr risikoavers.
Ja.
Deswegen bist du auch so ein Corporate-Sesselpuber geworden.
Genau, ist genau das Gegenteil, was ich gemacht habe. Ich habe ja 5 Jahre Selbstständigkeit und dann 5 Jahre Corporate gemacht. Und für mich war es ein super Vorteil, vorher selbstständig zu sein.
Wäre es andersrum besser gewesen?
Nee.
Deiner Meinung nach?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe den Job oder so das Package, was ich bekommen habe, dadurch, dass ich selbstständig war und dann in die Firma gegangen bin, war wesentlich besser. Das hätte ich nie geschafft. Also aus der Sicht hätte ich nie geschafft, wenn ich von Anfang an dort corporate gegangen wäre. Auf der anderen Seite kannst du langfristig die Karriere in einem Corporate auch nur machen, wenn du von Anfang an dabei bist. Also in den meisten, wenn du dann nicht in dem beispielsweise Werkstudenten- oder Trainee-Programm am Anfang dabei bist, ist auch relativ schnell Schluss. So. Also, aber ja, mein Weg war auf jeden Fall der riskantere. Für mich war der gut. Wenn man jetzt irgendwie risikoavers ist und nicht alles, also nicht viel selbst machen möchte, dann würde ich eher den anderen Weg geben. Ich kenne auch viele Beispiele von ehemaligen Studenten mit denen oder Studierenden, die halt das andersrum gemacht haben. Ne? Die haben 5 bis 10 Jahre Unternehmensberatung, Investmentbanking gemacht und sind dann in die Geschäftsführung oder C-Level oder ja Führungskräfte in großen mittelständischen Startups gegangen. So, das lief für die auch alle gut.
Dann hast du auch die besten Jahre deines Lebens komplett verschenkt, oder? Also als Unternehmensberater bekommst du vom Leben nicht mehr mit, glaube ich. Und danach bist du irgendwie COO typischerweise in irgendeinem Grown-up oder Mittelständler. Das macht es nicht besser.
Ja gut, auf der anderen Seite, du hast auch unheimlich viel gearbeitet in deinen jungen Jahren.
Ja, das ist ja meine eigene Dummheit. Aber und ich glaube, ich habe das weniger als Arbeit wahrgenommen, als jemand, der vielleicht bei McKinsey arbeitet oder bei Bain. Ich denke für mich, also für mich sehr mehr Computerspielen und nicht so, also auch wenn es zeitlich viel ist, aber schwer. Ich glaube, wenn sich das noch auf die Studierendenzeit bezieht, dann würde ich durchaus vielleicht mal versuchen, verschiedene Stationen zu machen, so wie du auch, aber vielleicht nicht sozusagen touristisch ausgesucht, sondern das erstmal bei einem Big Four ein Praktikum oder Werkstudent zu sein, macht total viel Sinn. Ich glaube, wenn das sozusagen durchs ganze Studium der einzige Job ist, dann kann man schon so machen. Aber die Gefahr ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man zu sehr den Buchfink-Status aufgedrückt bekommt. Also wobei man dann nachher noch überlegen kann, was man machen kann. Aber wenn ich kann, würde ich, glaube ich, irgendwie 2-3 Mal während des Studiums den Werkstudentenjob wechseln. Es sei denn, man möchte wirklich ganz dringend irgendwie ins Accounting oder Consulting gehen, dann ist es wahrscheinlich schon schlau, das so weiterzumachen. Danach haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, es ist total sinnvoll, sich im Consulting irgendwie 2-3 Jahre die Nächte um die Ohren zu hauen, weil man schon auch eine hohe Lernkurve am Anfang hat und gut generell ausgebildet wird nochmal nach der Uni. Aber, und ich glaube, deswegen ist es vielleicht gut, das während des Studiums schon so ein bisschen mal alle Sachen anzufassen, um dann auch zu lernen, wo so ein bisschen die eigene Passion liegt. Das Problem ist, du weißt ja nicht sozusagen, was ist, wäre, wenn und so. Und das im Studium kann man das, glaube ich, noch einfacher verproben mit Praktika oder Werkstudenten als Werkstudent oder Werkstudentin. Und danach wird es dann deutlich schwerer, glaube ich. Und deswegen würde ich vielleicht versuchen, das vorher schon ein bisschen rauszufinden, was Spaß macht. Auf das Risiko davon, glaube ich, nicht schauen. Also wir müssen ja alle darauf vertrauen, dass bei einem irgendwie Startup, was nicht funktioniert hat, gearbeitet zu haben, dass es jetzt nicht zu einem Stigma wird. Das wäre schade. Also ich würde das selber nicht so sehen. Natürlich schaut man es. Also es ist schon so, dass wir natürlich, wenn das jetzt ein Rocket Ship war, was total abgegangen ist, dass man das höher bewertet als was niemand jemals kennengelernt hat in der Breite. Aber ich glaube, gegen den Kandidaten würde oder die Kandidatin würde das jetzt nicht sprechen, wenn das Startup auch mal nicht funktioniert. Und man muss eben auch das gut auswählen. Das meine ich eigentlich mit risikoavers. Das sagst du bei McKinsey, gut, da wird jetzt auch die nächsten 10 Jahre niemand dran zweifeln, dass das noch überlebt. Das sind, glaube ich, aber insgesamt schon die zwei besseren Optionen.
Ja, stimmt. Ich habe das mit Werkstudenten eben verwechselt. Ich habe gedacht, das wäre berufsbegleitendes Studium, natürlich. Also ich würde auch in der Uni-Zeit so viel wie möglich verschiedene Jobs machen und schauen.
Ja.
Und auch, also ja, auch überlegen, okay, in die Richtung möchte ich hin. So, das ja, macht auf jeden Fall voll Sinn. Meinst du, man kann mit Unternehmensberatung mittlerweile verhandeln, dass man nicht so viel reisen möchte? Ist das nicht der größte Pain? Also das habe ich immer fand ich bei anderen immer so schwierig, also dieses montagsmorgens in den ersten Flieger aufstehen. Und Donnerstag, nee, nicht aufstehen, aber halt dieses nervige montags bis donnerstags irgendwo anders sein.
Ich glaube, es ist schon tatsächlich weniger im Moment.
Und ich habe munkeln gehört, dass wenn man in der Schweiz arbeitet als Unternehmensberater, dass es da ein bisschen einfacher ist, entspannter.
Weil?
Ich werde einfach entspannter, weil die Arbeitszeiten werden ein bisschen angenehmer.
Genau, aber ich würde davon ausgehen, dass das auch weniger wird. Also das Reisen kommt bestimmt wieder ein bisschen zurück dort, aber nicht zu dem Level von vor Corona, würde ich vermuten. Würde mich wundern.
Ja, glaube ich auch.
Ist ja auch einfach also es kommt so ein bisschen darauf an, wo du arbeitest, wenn du jetzt irgendwie Restrukturierung machst und dir alle 8 Wochen neuen Mittelständler anschaut, dann musst du wahrscheinlich schon vor Ort das ein bisschen einschätzen. Wenn du Due Diligence-Arbeit machst, glaube ich, das kann man relativ gut remote machen. Also da ist, glaube ich, will niemand, dass du jetzt unbedingt da noch durch die halbe Welt reist.
Und apropos Reisen, machen wir jetzt wieder unsere kleine E-Commerce-Weltreise. Also nimmst du mich jetzt wieder von Russland nach Südkorea und nach Polen mit und erklärst mir, warum die ganzen E-Commerce-Player, die ganzen Amazon-Kopien in den letzten Monaten an der Börse so schlecht performt haben?
Ja, das wurde sich gewünscht tatsächlich aus der Community, glaube ich, oder per E-Mail, dass wir mal wieder so ein Update machen zu den E-Commerce-Kandidaten. Wir können ja mal mit denen anfangen, die wir noch nicht besprochen haben. Ich glaube, wir haben noch nie was zu Ozon gesagt. Das ist tatsächlich eine der größten Plattformen in Russland. Wurde 1998 schon gegründet, also kurz nach Amazon wahrscheinlich.
Wann wurde Amazon gegründet? Wann hat Amazon das erste Buch verschickt?
94, 95?
95.
Oh. Also kurz nach Amazon, ne? Naja, Google ist, glaube ich, 98 gegründet worden, ne?
Ja,
gefühlt.
Stereotyp und wahrscheinlich werden wir dafür gecancelt, aber ich war auf der Webseite, habe mich so ein bisschen rumgeklickt. Das ist ja schon sehr, sehr bunt. Also es sieht nicht so aus wie Amazon. Und dann bin ich auf Fashion gegangen. Das erste, was mir entgegengeflogen ist, war ein Baby-Outfit von Burberry. Mhm. Das fand ich sehr, sehr passend.
Okay. Jetzt bin ich verleitet, das auch zu tun. Und Väterchen Frostfigur ist gerade on sale nach Weihnachten. Ja, nee, wir können jetzt nicht anfangen damit. Also, genau, es gibt noch Konkurrenz von, also relativ erbitterte Konkurrenz sogar von Yandex Market. Yandex ist die größte Suchmaschine, die so eine Art eBay mit dran hat oder einen Marktplatz. Und Wildberries ist relativ spät gestartet, aber sehr groß geworden. Das dürften die zwei größten Konkurrenten sein. So gut kenne ich mich in Russland auch nicht aus, aber das sind die ich kenne zumindest.
Und Google ist gar nicht in Russland?
Doch. Ich glaube, der Marktanteil bei Suche ist nur irgendwo zwischen 30% und 40%. Ich glaube aber, dass die Kaufkraft der Google-Suchen stärker ist als der Yandex-Suchen. So dass von der Kaufkraft her, also wenn du die Conversion und sowas dahinter mit betrachtest, dass du eher bei 50-50 oder sogar mehr Google bist. Also ist ein relativ, aus Suchmaschinensicht, relativ kompliziert, weil sich zu entscheiden, ob man für Google oder Bing optimiert, also A sind, sondern gibt es da hohe Konvergenz, Bing funktioniert grob sehr ähnlich zu Google. Das konnte man über Yandex und Google die letzten Jahre nicht so sehr sagen. Also auch da gibt es Konvergenz im Sinne von, dass sie sich immer ähnlicher werden, aber das Delta ist noch deutlich größer. Und du musstest dich bei manchen Taktiken, also gerade wenn es so um Linkakquise geht oder so, schon so ein bisschen entscheiden, für welche Suchmaschine du optimierst. Und ich war immer auf der Google-Seite, weil Google über die Zeit immer ein bisschen stärker wurde und ich sozusagen sehr stark glaubte, dass die Kaufkraft hinter Google größer ist. Und das irgendwann eben sich doch sehr stark annähert und dann macht es nichts, auf die Suchmaschine der Vergangenheit gesetzt zu haben, um da noch ein paar Sachen mitzunehmen. Aber es ist ein relativ schwerer Trade-off, der sagen nicht einfach zu, also eigentlich hättest du zwei Webseiten gebraucht in Russland, aber das wiederum macht aus anderen Gründen nicht so viel Sinn.
Und infrastrukturmäßig, kann man da einfach auf AWS alles bauen oder ist das auch so ein bisschen wie in China, dass man da irgendwie eine andere Hoster dafür braucht. Weißt du das?
Ich glaube, bei der Serverinfrastruktur sind die geöffnet. Ich könnte mir vorstellen, dass Yandex oder Baidu hat, glaube ich, eine eigene. Quatsch, Baidu ist in China. dass Yandex eine eigene Cloud hat, weiß ich gar nicht aus dem Kopf.
Bestimmt, die haben doch alles. Die haben doch auch Yandex Maps und so. Also, werden doch wahrscheinlich alles
haben. Die versuchen eigentlich alles über Google zu machen, deswegen wahrscheinlich haben sie auch eine Cloud, ja. Ansonsten war die größere infrastrukturelle Herausforderung in Russland ist die Logistik, logischerweise. Das ist flächenmäßig größte Land der Welt. Über 11 Zeitzonen verteilt. Und du musst irgendwie von St. Petersburg ganz im Westen bis irgendwie kurz vor Japan, keine Ahnung, wie die Region heißt, aber irgendwo im Fernosten, da endet das. Und das musst du irgendwie abdecken. Also sowas wie Next Day Delivery oder so wäre Quatsch. Aber soweit ich weiß, funktioniert Ozon hauptsächlich über Lockerboxen, also dass sie so irgendwie eine fünfstellige Anzahl von so Lockerboxen haben, weil es keinen übergreifenden Postservice, der zuverlässig genug ist, gibt, so dass man das am Ende sozusagen dann von seiner Ozon-Box abholt. Genau. Und du hast relativ starke Konzentration in großen Städten. Also es gibt so ein gutes Dutzend Millionen Städte, glaube ich, in Russland. Die drei größten Wirtschaftsbereiche sind St. Petersburg, Moskau und Jekaterinburg. Dann gibt es noch Rostov am Don, was noch groß? Twer, glaube ich, haben sie ein Logistikzentrum auch. Voronezh ist knapp unter einer Million, glaube ich. Naja, und dann gibt es natürlich riesige Bereiche, wo es super schwer ist, überhaupt irgendwas hinzubekommen, irgendwo in Sibirien oder was weiß ich. Die Aktie hat sich relativ gut entwickelt, beziehungsweise im letzten halben Jahr hat sie sich halbiert, so wie viele E-Commerce-Titel jetzt zuletzt. Waren logischerweise starke Corona-Gewinner, sind 7,5 Milliarden wert, vormals bis zu 15, wie gesagt, und sind mit 3,6 Mal Sales bewertet. Das ist ungefähr so wie Amazon, interessanterweise. Also Amazon ist bei 3,9 oder 3,8 oder so. 3,6 Mal Umsatz haben sie. Sind nicht profitabel, deutlich nicht profitabel, wachsen aber sehr schnell. Was sie sagen ist, Sekunde, Ozon.
Aber wenn du beim IPO angefangen hättest im November 2020, dann wärst du trotzdem im Minus um 20%, ne?
Das kann sein, ja.
Also,
und für Aktionäre war das kein Hit bisher. Sie sind so am Höhepunkt des Wachstums auch an die Börse gegangen. Wachsen, das GMV wächst jetzt aber noch um 145%, also für 2,5-facht sich im Q3 Vergleich zum Vorjahr, Q3 2020. Also GMV ist das Gross Merchandise Volume oder Value der verkauften Güter. Also es ist zum großen Teil ein Marktplatz. Dadurch ist es größer als der eigene Umsatz, des GMV, logisch.
Außenumsatz.
Genau, Außenumsatz kann man auch sagen. Also der wächst um 145%. Die Anzahl der Orders, also der Bestellung, wächst um 240%. Was sagt ihr das?
Moment, was war die erste Zahl?
Also
es gibt mehr Orders,
GMV wächst.
Average Order Value geht runter.
Richtig, sehr gut. Das liegt in diesem Fall nicht wie bei Jumia daran, dass man irgendwie nur noch einzelne Reissäcke, obwohl im weitesten Sinne schon. Das war nicht Reis, sondern Maismehl, glaube ich. Aber es ist so, dass die natürlich auch in den Groceries Last Mile Delivery gehen. Und das senkt die Warenkörbe, glaube ich, in dem Fall. Also sie versuchen, ich glaube, es gab einen guten Kassenzone-Podcast dazu, über jemand, der das für die Metro, nee, ich weiß nicht mehr, für welche Firma es war, aber jemand, der das in Russland aufbaut. Also auf dem Kassenzone-Podcast-Kanal kann man das nachhören. Russland ist ein sehr kompetitiver Markt für Last oder für Quick Commerce. Also alles zwischen 15 Minuten und 2 Stunden gibt es da schon mit relativ viel Konkurrenz. Und da spielen sie eben auch mit und das senkt den Average Order Value. Die, ich glaube, so 15% der Warenhausfläche ist schon kleine Dark Warehouses. Also sie haben 7 große Warehouses, konzentriert im Osten, also Moskau-Region und St. Petersburg und an der Wolga. Und dann 2 in Sibirien. Genau, was gibt's noch zu sagen? Es 21 Millionen aktive Käufer gibt es von ungefähr 144 Millionen Russen. Da würde ich aber auch sagen, dass für einen Teil der Russen ist es einfach, also die TAM, also der Total Addressable Market, ist da fast eine der spannendsten Zahlen. Also für wie viel der Russen kommt das in Frage, dort zu bestellen? Im Moment haben sie, wie gesagt, so rund 13-14% müssten das sein. Das wächst um immerhin 87% hier und hier. Die Anzahl der Verkäufer ist sehr stark gewachsen auf 60.000 Verkäufer, das zum Vorjahr mal 3,6. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie ihre Quick-Commerce-Services auch dritten Parteien anbieten und das dadurch so schnell gewachsen ist. Für rein E-Commerce scheint mir das ein bisschen zu schnell gewachsen zu sein.
Oder ist es einfach eine Flut von chinesischen Händlern, die irgendwie da drauf sind?
Ja, aber da ist die Frage, warum kommen die jetzt alle dieses Jahr erst? Das könnte natürlich sein, aber die Händlerbasis verdreieinhalbfachen finde ich schon sehr groß.
Aber den Marktplatz richtig aufgemacht haben sie erst 2018. Also so groß ist der Marktplatz dann scheinbar noch nicht.
Ja, aber trotzdem, dass sie jetzt noch im letzten Jahr verdreieinhalbfacht. Also von knapp unter 20.000 auf 60.000 finde ich schon viel. Die Orderfrequenz steigt logischerweise auch. 98% der Pakete werden innerhalb, also on time, werden pünktlich geliefert. Das ist die Frage, was die Definition ist, aber sozusagen wahrscheinlich so wie avisiert heißt das. Genau, dann gehen wir mal weiter in der Präsentation. Also, was ganz spannend ist, ist, dass die E-Commerce-Penetration natürlich noch viel kleiner ist in Russland. Also man geht davon aus, dass nur 9% penetriert ist. Vergleichswert in Deutschland wäre 14% E-Commerce, in USA oder UK über 20%, in China 27% als Vergleichswert. Also man könnte sagen, es ist bei einem Drittel von China oder der Hälfte irgendwie der westlichen Welt. Das heißt, da gibt's schon noch ausreichend Potenzial. Man geht davon aus, dass der Underlying Market, also der E-Commerce-Markt in Russland, mit in den nächsten 4-5 Jahren mit 29% CAGR, also durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate, wächst. Also das hat einigermaßen Rückenwind, der Markt und das Modell. Genau, sie sind über die letzten Quartale immer so dreistellig bis, also zwischen 94% und im Höhepunkt 188% gewachsen, sehr aggressiv, wie gesagt, natürlich auch getrieben von Covid. Die sieht man relativ stark, die Covid Schwelle. Sie machen, so wie jeder große Marktplatz oder E-Commerce-Player, natürlich auch Fintech und ein Advertising-Business hinten dran, haben 1,6 Millionen Kreditkarten schon rausgegeben. Das ist einigermaßen viel. Also das heißt, das ist noch nicht ganz jeder zehnte Kunde, aber schon eine Million Kreditkarten ist gar nicht so schlecht. Haben so ein ähnliches Programm natürlich wie Amazon Prime auch dazu. Und die Ozone-Card haben eben 1,6 Millionen. Und achso, und davon sind 1 Million in den letzten 9 Monaten hinzugekommen, muss man dazu sagen. Also das wächst relativ stark. Und die so eine Karte haben, haben eine 1,6-fach höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie was bestellen. Das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, glaube ich. Aber man kann das ja trotzdem so konstatieren. Wie gesagt, sie gehen ins Quick-Commerce in Moskau, St. Petersburg, Rostov am Don, Krasnodar und Tver. Ein relativ hohen Sortiment, 20.000 SKUs, ist nicht so limitiert wie bei den Quick-Commerce-Playern in Russland. Delivery-Zeit ist je nach Modell sie versuchen verschiedene Sachen zwischen 15 und Minuten und 2 Stunden, versuchen aber stark sozusagen an Frequenz zu arbeiten. Genau, die Anzahl der aktiven Käufer wächst weiterhin, das sieht gut aus. Die Anzahl der SKU wächst mit den Händlern. Logischerweise, also der SKU sind die verkauften Produkte. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Problematisch wird es dann irgendwann, wenn man auf die Profitabilität schaut. Und zwar ist es so, Sekunde, da muss ich mal schauen, wo das ist. Genau, sie machen circa 10%, die machen den gleichen Trick wie Delivery Hero, dass sie die Adjusted EBITDA-Marge im Verhältnis zum GMV anzeigen, also zum Außenumsatz. Dann sind es in Anführungsstrichen nur circa minus 10%. Im Vergleich zum eigenen Revenue ist es natürlich erheblich höher, also -30% EBITDA-Marge ungefähr. Das heißt, man ist schon noch hoch unprofitabel. Jetzt könnte man sagen, okay, die wachsen halt mit 145%, das ist ganz gut. Aber wenn man sich dann die Unit Economics anschaut, dann ist es so, dass allein Fulfillment and Delivery nimmt 17% des GMV ein. Das ist einigermaßen viel und auch einigermaßen ineffizient. Das war vor einem Jahr noch nur 14,7% und schon das ist auch viel. Zum Vergleich, wir können mal zum Vergleich bei Amazon schauen. Sekunde. Was da der Fulfillment Share ist. Amazon hat 18,5 Milliarden Fulfillment Kosten bei Net Product Sales von 55. Das wäre jetzt auch ungefähr ein Drittel. Tatsächlich kommen aber ja noch 100 Milliarden GMV obendrauf. Dann sind es 150 ist die Basis. Und dann hat Amazon nur noch so 12-13% Fulfillment. Also ist schon noch effizient, deutlich effizienter, obwohl sie höhere Lohnkosten haben in den meisten Ländern.
Na gut, aber auf der anderen Seite funktioniert Amazon ja überall da, wo es auch ein vernünftiges Postsystem gibt.
Ja, das ist ein fairer Punkt, klar. Aber also 12 und 17% für Fulfillment ist schon ein Riesenunterschied. Also Handel, Retail ist Detail, sag mal so, und 5%, wenn dir 5% in der Marge fehlt, wird es schon mal sehr schwer. Also ich würde sagen, mit 17% sind die Fulfillment-Kosten relativ hoch. Ich überlege gerade, ob es auch für den Quick-Commerce-Anteil hoch wäre. Da wäre es wahrscheinlich, das ist einer der Gründe bestimmt, also die Investitionen also sowohl bei CapEx als auch OpEx sind bestimmt einer der Gründe, warum das gerade hochgeht, sozusagen, weil Quick-Commerce wahrscheinlich ineffizienter ist im Moment. Aber wie auch immer, ist es relativ hoch und ist einer der Hauptgrund, glaube ich, warum sie nicht annähernd profitabel sind. Dann R&D ist 3,5%, das ist finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Marketing ist 6%, das ist gemessen am GMV wiederum auch relativ hoch, würde ich behaupten. Der Vergleichswert von Amazon, also es wäre eine 6% Marketingquote, aber aufs GMV. Amazon ist bei 7%, das aber auf die Total Net Sales, würdest du jetzt das GMV dazu nehmen, dann wären sie weit unter 5% Amazon. Genau. Und du musst ja sagen, also es war in einem Quartal, wo dir theoretisch die Leute ja den Laden eingerannt sind, auch weiterhin noch. Wobei ich glaube, dass sie halt in einer sehr starken Konkurrenzsituation mit Yandex und Wildberry sind. General und Admin ist auch ein bisschen gestiegen, also die Gemeinkosten auf 3,2%. Es war vorher im Vorquartal im gleichen Quartal des Vorjahres waren es bei nur 2%. Also es fühlt sich gerade wie relativ ineffizientes Wachstum an. Ne? Also sie wachsen sehr stark. Das kann man vielleicht später wieder rausbügeln. Wenn man dann irgendwann die Wachstumsschmerzen ein bisschen weg sind, dann kann man vielleicht auch effizienter wachsen. Im Moment ist es relativ ineffizientes Wachstum und so kommt es dann zu dem sozusagen Rekord-Negativ-Ergebnis. Und das ist schon ein adjustiertes EBITDA gewesen. Von daher ist das, glaube ich, schon problematisch. Was gut ist, wie gesagt, dass die Frequenz pro Käufer und der Gesamtumsatz pro Käufer steigt. Sekunde, was ist da vielleicht noch spannend? Die Frage ist, Cash generieren tut es auch nicht. Sekunde. Cashflow Operating Activities ist auch negativ. Genau, das ist eigentlich spannend. Dass der Gesamtumsatz für die letzten 3 Monate waren 41,5 Milliarden Rubel allerdings. Das ist 1 zu 70 oder so. Also 1 Dollar sind 70 Rubel. Und die Cost of Sales, also die Rohkosten sind schon 26 Milliarden davon. Das heißt, die haben für Handel, also sie haben schon eine relativ schlechte Rohmarge und daraus dann das alles bezahlen.
Was meinst du mit schlechter Rohmarge? Dass sie die Produkte sehr teuer einkaufen?
Genau, also sie selber handeln ja gar nicht so viel. Aber dass der Gross Profit eigentlich so niedrig ist. Also Q3 ist das GMV 1,927 jetzt. Wieso ist das? Inklusive Services. Und der Gross Profit, der da übrig bleibt, 273. Das wiederum sind 14%. Also der Gross Profit vor allen Kosten, den sie haben, sind 14%. Und dann gehen 17% Fulfillment ab. So, das wäre jetzt schon Unit Economic negativ nach Fulfillment. So, und dann müssen sie noch Marketing und R&D und Gemeinkosten, die ins nochmal 12% sind, abziehen. Und so ergibt sich dann selbst adjustiert negatives EBITDA von 10%. Und das ist, 10% ist viel. Also du bestimmt kannst du beim Fulfillment auch von 17 auf 14% runterkommen oder so und bei Sales und Marketing nochmal 1% sparen. Aber bei dem Konkurrenzdruck, das profitabel zu bekommen in den nächsten 10 Jahren. Und das, ich glaube, Amazon war nie so negativ, also nie ist falsch, aber in den letzten 10 Jahren, glaube ich, nie so negativ auf Unit Economics Basis. Man muss da schon einen langen Atem haben, glaube ich, um zu sehen, dass das mal profitabel werden kann. Das wird sicherlich über Advertising und über Fintech, aber das Marktplatzgeschäft selber ist erstmal jetzt eine denkbar unattraktive Basis dafür, würde ich behaupten. Aber es wächst halt sehr stark. Ne? Und du, also wenn du so schnell wächst, dich irgendwie veranderthalbfachst oder bei den Ordern also plus 240% machst, dann ist es natürlich auch klar, dass das eben nicht effizient ist. Du musst ständig neue Warehouses bauen, ständig neue Leute antrainieren, alle Mitarbeiter finden. Die Investition in Quick Commerce lässt es sicherlich nochmal deutlich unattraktiver werden, kurzfristig so als auf dem und eigentlich, was schön wäre, wenn man das so ein bisschen besser trennen würde oder getrennt ausweisen, dann könnte man es auch besser beurteilen. Also Q4 2020 hatten sie nur minus 5% Adjusted EBITDA-Marge. Da sah es schon eher aus, als wenn sich das in richtige Richtung entwickeln könnte, aber die hat sich jetzt verdoppelt und ist auf minus 10% hoch. Das sind bestimmt Investments in Quick Commerce unter anderem, aber ist jetzt die Frage, wie lange man das durchmachen möchte. Wie gesagt, dafür aber auch noch also relativ günstige bewertet. 3,5 Mal Sales ist an dem Wachstum gemessen relativ günstig. Du hast natürlich erhebliche politische Risiken mit Russland. So, wenn, keine Ahnung, die marschieren in die Ukraine ein oder so und dann könnte irgendwie die Supply Chain beeinträchtigt sein. Es könnten Sanktionen drohen, was auch immer. Also man hat ein erhebliches politisches Risiko. Das ist wahrscheinlich, was den Preis so drückt. Vom Wachstum her sieht super aus. Von der Profitabilität nicht komplett unmöglich, aber es wird ich würde sagen, mindestens 5 Jahre dauern, bis da Profitabilität absehbar ist auf Unit Economic Basis. Also es muss ja auch gar nicht Cash generieren ohne Ende, aber dass man zumindest sieht, dass es Geld generieren kann. Und es fehlt so eine Cash-Cow wie AWS, ne? Die ja bei Amazon oder das Advertising-Business, was allein sozusagen die ganzen Karren aus dem Dreck zieht. Sondern es sieht eher aus, man könnte eigentlich sagen, es sieht aus wie ein Amazon, ohne die guten Teile, also die spannenden Teile irgendwie. Es fehlt.
Und in einem kleinen Markt.
Und in einem relativ kleinen Markt, ja, genau. Also ja. Insgesamt ist es halt nur 7,5 Milliarden wert.
Und sogar noch weniger.
Genau.
Ich sehe gerade bei Yahoo 6,74.
Dann ist heute ein bisschen runtergegangen vielleicht. Ja, bei mir war das letzte Sekunde. Ich guck mal.
Dann lass uns in der Zwischenzeit mal unseren Disclaimer einspielen.
Heute ist Mittwoch, der 29. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist nicht ohne Aktien wird schwer, sondern ein Disclaimer für die Doppelgänger-Jungs. Philipp und Philipp haben nämlich tatsächlich eine der wenigen deutschsprachigen Podcasts auf die Beine gestellt, die auch ich regelmäßig höre. Zum einen natürlich, um die Analysen des Orakels von Ostvorpommern zu hören. Und zum anderen, um über die neuesten NFT-Zockereien von Klöckler informiert zu werden. Aber Zockereien sind auch schon das richtige Stichwort. Denn bei allem, was ihr hier im Doppelgänger Tech Talk Podcast hört, handelt es sich natürlich um keine Anlageempfehlung. Man sollte aufgrund des Gehörten, auch wenn es noch so schlau klingt, keine Kaufs- oder Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden können eure Risikodisposition nicht einschätzen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlusts und ihr solltet natürlich immer euren eigenen Research machen, eigenständige Entscheidungen treffen. Außerdem können die beiden Doppelgänger unmöglich für irgendwelche Verluste haften, die ihr mit euren Wertpapierzockereien erleidet. Und ihr solltet nochmal alles unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald, adios.
Lass uns weiterreisen und erklär mir mal bitte, wieso dann in Polen Allegro 6-mal so viel wert ist. Also der Markt ist doch viel kleiner. Und die Konkurrenz in Polen ist doch viel, viel größer. Da ist Amazon jetzt, Shopee geht da jetzt rein.
Ja, ich weiß nicht, ob der Markt so viel, also Russland ist ja wirtschaftlich ein unheimlich schwaches Land. Ist nicht mal in Top 10 weltweit, ne? Also, und Allegro hat den Markt schon viel stärker durchdrungen. Also, die haben von 38 Millionen Polen sind 13 Millionen da schon sozusagen auf der Plattform. Das heißt, jeder Dritte kauft schon bei Allegro. Bei Ozon war es ungefähr die Hälfte von dem Wert. Die sind 40 Milliarden wert, wurden Ende 2020 von, ich glaube, Zinnwin und noch irgendjemand, also einem Private Equity Player, der damit einen sehr guten Deal gemacht hat, glaube ich, an die Börse gebracht in Polen. War der größte, ich glaube, der größte Börsengang jemals in Polen an der Warschauer Börse.
Sind seitdem aber 50% runter.
Genau. Da würde ich behaupten, bei Allegro, dass die zum optimalen Zeitpunkt an die Börse gekommen sind. Also da, wie gesagt, vom Höchstkurs haben sie halbiert, hast du richtig gesagt. Sie waren schon mal 80 Milliarden wert. Ich glaube, wir fanden das Modell gut, aber teuer. Und man hat die Verflachung schon ein bisschen, ich erinnere mich nicht genau 100%, was wir haben es uns beim IPO angeschaut, das weiß ich noch. Aber wir fanden es nicht mega überzeugend. So, sonst hätte ich es ja gekauft oder so. Aber es kam für mich nie in Frage, ich glaube, weil wir es sehr teuer fanden. Auch da können wir mal reinschauen. Also das Besondere ist eigentlich, dass Allegro ist sozusagen der größte Marktplatz in Polen oder der größte E-Commerce-Anbieter plus Zaneo oder so eine Preisvergleichsplattform, die da noch dazu gehört. Konkurrenz müsste AliExpress der größte sein und auch die gönnen sich das Schwarze und den Fingernägel nicht. Also auch da noch erhebliche Konkurrenz. Aber wo man das schon ein bisschen in Frage stellen muss, die Konkurrenz, ist, dass die eine operative Marge von 30% haben, Allegro. Also das ist schon sehr, sehr profitabel. Eigentlich der komplette Gegensatz zu Ozon, sehr, sehr profitabel mit 30% Operating Margin, wächst dafür, aber nur mit beim GMV nur noch knapp unter 20%. GMV, genau, 19,9% im Q3 und das verlangsamt sich gerade. Und beim Revenue immerhin noch 33%. Also das Revenue steigt überdurchschnittlich. Das Adjusted EBITDA steigt nur noch um 15,5%. Also du hast noch Wachstum, aber ich würde davon ausgehen, dass der Underlying Market, also E-Commerce in Polen, ziemlich genau um die 20% wächst. In Russland 29%. Hier, glaube ich, geht man von so rund 20% aus. Das heißt, beim GMV wächst Allegro eigentlich nur noch so schnell wie der Markt und das Adjusted EBITDA wächst. Also der Operating Leverage spielt gerade nicht für sie. Was man auch sehr gut sieht, ist, dass die Marktdurchdringung schon sehr hoch ist, denn die Active Buyers, also die Kunden, die im letzten Quartal bestellt haben, haben im Q2 stagniert und sind jetzt von 13,2 auf 13,3 minimal gestiegen im Q3. Also insgesamt würde ich da auch eher von einer Stagnation ausgehen. Also die Frage ist, warum die anderen zwei Drittel der Polen, warum kaufen die dort nicht? Also einerseits ist Polen auch relativ ungleich, beziehungsweise es hat den gleichen Gini-Koeffizienten wie Deutschland, aber auf einem viel niedrigeren Wert. Also das heißt, wenn du in Danzig einen IT-Job hast, dann verdienst du eigentlich so viel wie jemand in Berlin. Wenn du irgendwo in den Masuren oder weiter im Osten in Polen auf einem Dorf lebst, lebst du wahrscheinlich von unter 10.000 Euro im Jahr. Das heißt, ich glaube, der TAM ist nicht 100% der polnischen Bevölkerung, sondern es wird Polen geben, die sich niemals leisten können, mehr als 100 Euro im Jahr auf Allegro auszugeben. Und deswegen sieht das eigentlich sehr ausgereizt aus. Und ich sehe jetzt nicht, wo neue Kundenwachstum herkommen sollte, es sei denn, sie gehen auch nochmal in irgendwie Quick-Commerce oder so. Das passt aber jetzt wirklich nicht so, als wenn es zur DNA der Company folgt. Wenn du mit auf 30% Marge fährst, tut es sehr weh, dann nochmal Investitionen zu machen in ein Geschäft, was hoch unprofitabel ist am Anfang. Deswegen bin ich da auch skeptisch. Das GMV geht, wie gesagt, zum Vorjahr um 19% hoch, aber sinkt zum Vorquartal, also zum Q2. Im Q2 haben sie noch 10,4 Milliarden GMV gemacht, also das sind polnische Swati, 1:4, zwischen 1:4 und 1:5 ungefähr. Im Q3 aber nur noch 9,9, also von 10,4 auf 9,9 runter. Das sinkt auch. Deswegen, ich könnte mir sogar vorstellen, beziehungsweise das Revenue ist sogar schon gesunken, zum Vorjahr gestiegen, von Q2 auf Q3. Und da gibt es keine Saisonalität, die mir bekannt wäre, auch gesunken. Das heißt, wir sind zwischen Stagnation und dass der Corona-Effekt sogar jetzt rückläufig aufgelöst wird. Also fast jetzt eventuell Quartale unter Corona. Das heißt, jetzt können wir auf den Preis gucken. Was ist denn das wert? Die Börse sagt 7,7 mal Umsatz, also doppelte Bewertung am Umsatz gemessen von Ozon. Das liegt hauptsächlich sozusagen an der hohen Kraft, Cash zu generieren und der 30% Operating Margin. Aber es ist jetzt vielleicht das letzte Quartal noch ein Growth Stock mit immerhin Revenue-Wachstum von 3,3%, aber wie gesagt, EBITDA wächst unter 20, GMV wächst unter 20. Ich glaube, die haben ein paar schwierige Quartale vor sich und es könnte jetzt gut sein, dass die Wachstumsmaschine ins Stocken gerät. Also hervorragend an die Börse gebracht, sozusagen aus Sicht der Voreigner auf jeden Fall. Der Preis ist wahrscheinlich fair. Ich würde mir jetzt aber nicht genötigt fühlen, hier einzusteigen aus zwei Gründen. Also A, weil das also wie gesagt gut ist, dass sie hochprofitabel sind. Problematisch ist, dass sie nicht mehr wachsen oder es sieht vorerst so aus, als wenn jetzt es zum Vorquartal negatives Wachstum gibt. Zum Vorjahr wird es vielleicht noch ein, zweimal funktionieren, aber es sieht gerade nicht so aus, wenn es dauerhaft funktioniert. Und das andere ist, diese 30% Marge ist ja auch eben dann wieder die Opportunität für einen Konkurrenzplayer. Also AliExpress versucht das, wie gesagt, schon relativ lange. Wir haben letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass Shopee nach Polen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen die hohe Marge der Nummer 1 da einer der Bestimmungsgründe ist, dass man denkt, da ist noch Platz für einen Nummer 2 oder Nummer 3 mit AliExpress und dann vielleicht Shopee. Das zieht
Amazon ist da doch auch jetzt.
Genau, Amazon hat den großen Vorteil, dass ihre Logistiklager für Deutschland eh schon in Lodz und Poznan stehen und bei Stettin, bei Szczecin gibt es auch eins. Das heißt, die können den westlichen, reicheren Teil von Polen eh schon mit bestehenden Logistiklagern bedienen, die normalerweise Deutschland beliefern. Und genau, also ich könnte mir vorstellen, ich habe sogar überlegt, ob das einer meiner sozusagen Underperform-Kandidaten für 2022 wird. Dagegen spricht eine Sache, nämlich dass bei der Bewertung kann Amazon es fast wieder nicht kaufen, aber schwer. Aber es gibt so ein Restrisiko, dass jemand das kaufen könnte. Andererseits ist 7,7 mal Umsatz eben mehr als Amazons eigene Bewertung. Das wäre ihnen wahrscheinlich zu teuer. Also für 40 Milliarden kann Amazon ein paar Jahre in den Markt investieren in Polen. Wie gesagt, das heißt, sie müssen gar nicht so stark investieren, weil es die Infrastruktur ja schon gibt. Letztlich müssen sie nur die Website bauen und ein paar Händler anlocken. Die Händler sind gewohnt, auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu listen schon in Polen. Von daher, nee, ich würde auch fast, also nicht ausschließen, aber ich hielt es für einigermaßen unwahrscheinlich, dass Amazon hinzukauft da, was sie auch in fast keinem Land gemacht haben bisher. Ich glaube auch, um nicht das Gefühl zu erwecken, das wäre eine Option. Das senkt auch die Multiples ihrer Konkurrenten, wenn sie denen nicht das Gefühl geben, Amazon schlägt irgendwann immer zu. Von daher würde ich vermuten, dass der Kurs weiter ein bisschen abfällt von Allegro, aber ist auch gewissermaßen abgesichert, solange die Marge so hoch bleibt.
Müsste nicht irgendjemand jetzt von der Seite kommen und die ganzen E-Commerce, die ganzen Amazon-Konkurrenten aus den verschiedenen Ländern zusammenkaufen und dann eine große Brand draus bauen und sagen, wir kämpfen gegen Amazon, also überall die Nummer 2 oder Nummer 1 aus dem Land und dann zu sagen, wir legen das alles zusammen. Wäre das nicht eine super Growth oder Story?
Ja, da also... Also spricht bestimmt einige Sachen dafür, was dagegen spricht. Also ich versuche das natürlich immer sofort zu entvalidieren. Das ist der schnellere Weg, als irgendwie Optimismus in mir zu suchen oder Begeisterung. Also A, glaube ich, der Vorteil einer globalen Brand ist beim E-Commerce gar nicht so groß. Was ja zeigt zum Beispiel, dass starke Player wie Ozon oder Allegro oder Coupang, also es gibt ja viele Märkte, wo Amazon nicht der größte ist. Sogar die Mehrzahl der Märkte. Ich glaube, es gibt keinen großen Vorteil einer internationalen Marke.
Gut, die Marke kannst du mal außen vor nehmen, aber du kannst ja trotzdem Infrastruktur und alles irgendwie darunter. Also findest ja bestimmt.
Vielleicht beim Advertising, also bei der Cloud-Plattform hättest du theoretisch Vorteile, wenn du eine, das haben die aber nicht. Beim Fintech glaube ich nicht, das ist ein lokaler Markt eher. Das Advertising ist ein lokaler Markt. Also du redest, glaube ich, nicht mit Procter & Gamble in London, sondern schon mit den lokalen Werbetreibenden. Von daher glaube ich, die Vorteile der globalen Plattform sind übersichtlich. Und das andere Problem ist, dass die alle zu teuer sind. Im Moment sind die alle zu teuer. Was du machen könntest, dass wenn jetzt ein großer Crash kommt, dann könnte jemand überlegen, der zu viel Geld hat, ob er sagt, da geht dann auch ein Kurs, wenn die alle deutlich runterkommen. Aber im Moment sind die zu stark bewertet, würde ich behaupten. Dafür. Und ansonsten sagen, du kannst es gibt ja immer Buy oder Build. Du hast jetzt die Buy-Version erläutert. Die Build-Version macht ja Shopify bis zu einem gewissen Maß, gerade genau davon. Also ein weltweites Netzwerk von Offline- und Online-Infrastruktur für kleine Händler und mittelgroße Händler zu bauen, oder?
Ja, schon. Aber frag mich halt, weil es in jedem Land gibt es die einzelnen Player und Amazon scheint ja nicht so wahnsinnig aggressiv zu expandieren.
Ja, die Frage ist halt, wie viel der Kosten fallen wirklich lokal und national an? Also Logistik, du hättest bei der Supply Chain, da würde es vielleicht Sinn machen, dass du sagst, also die Logistik, sozusagen die letzte Meile und das innerhalb des Landes, das ist egal, aber was ein Vorteil für Amazon ist natürlich, dass sie ihre eigene Luftflotte haben und so. Das wäre was, wenn man sich da zusammentut, was vielleicht helfen würde, die Supply Chain besser im Griff zu haben. Das ist für Amazon schon ein großer Vorteil. Aber ansonsten würde ich behaupten, E-Commerce sind relativ lokale Märkte. Und wie gesagt, in Frankreich gibt es noch Cdiscount relativ groß, obwohl es Amazon gibt. Es gibt BOL in Niederlanden, Allegro, viele Beispiele.
Und dann, lass uns weiterfliegen, Südkorea, Coupang. Hat angefangen als Groupon-Clone, so zu der Zeit, als Groupon gerade hier MyCity-Deals von den Sambas gekauft hat. Da war das groß. Ich kann mich noch erinnern, dass es verschiedene E-Mail-Futter von VCs gab, die dann bei CityDeal oder so investiert waren oder dann später bei Groupon und stand unten immer Fastest Growing Startup oder sowas. Also das war ja so die, was wir jetzt so erleben mit dem Fast Delivery, war ja damals eigentlich Groupon oder so. Das war die absolute Goldjagd um 2010, so 2008 bis 2010. Ja, die machen Südkorea, würde ich jetzt auch von außen betrachtet sagen, war gar nicht mal so viele Einwohner, irgendwie 51, 52 Millionen. Angeblich hat jeder Zweite die App runtergeladen. Also wahrscheinlich sind die ein bisschen affiner als die Polen und die Russen. Und die machen wahnsinnig viel, ne? Also die machen auch Delivery, haben ihre eigene Auslieferung, haben auch so ein Prime-Produkt, haben ein Fresh-Produkt, haben Eats-Produkt, haben eigentlich, also es fühlt sich so von außen, ohne jemals da gewesen zu sein, jemals auf der Webseite gewesen sein, jemals irgendwas zu machen, scheint es so, dass man an denen eigentlich nicht vorbeikommt, wenn man irgendwie mit den Internetleuten da kommunizieren möchte oder verkaufen möchte.
Genau. Also Coupang ist schon sehr, sehr groß und etabliert in Korea. Market Cap ungefähr 50 Milliarden. Was aber nur 2,7 mal Sales entspricht, interessanterweise.
Ja, die hatten auch, die IPO haben sie im März gemacht diesen Jahres und seitdem auch minus 40%. Also jetzt alle drei sind echt seit IPO richtig abgestraft worden.
Genau. Wie gesagt, sind sehr tief integriert, also eigene, wie du schon sagst, der Coupang-Mann. Ich glaube, inzwischen heißt es nicht mehr Coupang-Mann, sondern es wurde irgendwie so ein gendergerechter Begriff dafür genutzt inzwischen.
Rocketman? Weil ihre Sachen heißen ja alle Rocket. Rocket Delivery. Rocket.
Wow. Genau, Rocket ist deren Prime sozusagen. Ich glaube, ist bei Allegro, wo es Smart heißt, oder bei Ozon, weiß nicht. Schon wieder vergessen. Aber was uns, glaube ich, genervt hat und was mich immer noch nervt, ist, dass die Zahlen relativ, die reporten unheimlich intransparent. Das ist relativ schwer. Zumindest habe ich noch keine gute Präsentation gefunden. Und aus den Income Statements bekommen wir nicht raus. Sowas wie Marketingquote, Fulfillmentquote, das bleiben alles Rätsel für uns. Man sieht, dass die Company relativ schnell gewachsen ist im Anfang des Jahres, 74% und 71% im ersten Halbjahr. Jetzt im Q3 nur noch 48%, also das geht runter. Das ist relativ klar sozusagen der abflauende Corona-Effekt. Und da sind auch die Total Net Revenues steigen nur noch von 4,478 Milliarden auf 4,644 Milliarden. Also nicht mehr sehr stark, sondern das Q4 wird wieder gut aussehen wegen Weihnachten. Feiert man in Korea Weihnachten? Wahrscheinlich nicht. Das wird gut aussehen, aber danach könnte so ein bisschen Year on Year wachsen. Also Year on Year wird es noch gut aussehen, aber das Q2 wird ganz sicher unter Q1 liegen. Das war im Vorjahr nicht so. Das wird dieses Jahr, also nächstes Jahr aber mit Sicherheit so sein. Die Gross Margin sieht gut aus. Die Operating Cashflow und Adjusted EBITDA ist nur, war im Q1, Q2 minus 2,7%. Das wäre okay. Geht jetzt auf minus 4,5%, ein bisschen hoch. Ist aber jetzt am ehesten auf dem Weg, glaube ich, wo man das hinbekommt, profitabel zu bekommen. Ich glaube, das Wachstum wird runtergehen. Auch da wird sozusagen das Wegbrechen des Corona-Effekt dafür sorgen, dass es nicht so schön aussieht. Spannend ist, dass die Active Customers, das ist eigentlich der spannendste Fakt, sind runtergegangen. Also von 17 Millionen auf nur noch 16,8 Millionen. Kunden, die gekauft haben. Der APU geht hoch, der Durchschnittsumsatz pro Kunde, aber die Anzahl der Kunden ist wahrscheinlich das erste Mal, würde ich denken, gesunken. Also zum Vorjahr auch noch stark gestiegen, aber sozusagen zum Vorquartal schon das erste Mal runtergegangen von Q2 auf Q3. Das heißt, da könnte sich auch die Orderfrequenz, wie gesagt, steigt noch ein bisschen, aber auch da scheint sich das Wachstum erstmal zu verflachen. Ich glaube, insgesamt ist es eine sehr schwere Zeit, um in E-Commerce, das kann, vielleicht wird das ja eine Prediction für die Silvester-Sendung, aber E-Commerce hat durch das Abflauen der Sonderkonjunktur, Corona, schwere Quartale vor sich, glaube ich. Ich finde, von den dreien finde ich jetzt, also Allegro nervt mich, weil sie nicht wachsen. Ozon ist mir, da sehe ich, also sind die Unit Economics noch zu kaputt. Am ehesten finde ich schon Coupang spannend. Sondern die sind auf einem guten Weg in die Profitabilität. Da fehlt nicht viel. Scheinen operativ sehr stark, sind komplett integriert. Also sie kontrollieren komplett die User Experience oder Customer Experience. Das ist der einzig richtige Weg. Haben genug Wachstumsbereiche, in denen sie noch drin sind. Von daher wäre jetzt von den dreien Coupang. Ansonsten die drei, die wir sonst immer nennen, die haben wir aber schon mal besprochen. Da kann man sich auch einfach die alten Sendungen anhören. Zu den Earnings haben wir sowohl Mercado Libre besprochen, sozusagen nur um das einzuordnen. Da war das, ist das GMV um nur noch 24% zum Vorjahr. Also auch da ist starke Verflachung des Wachstums. GMV-Wachstum nur noch um 24% zum Vorjahr zuletzt. Die Revenues sind aber um 60%, rund 60% gestiegen, beziehungsweise 66,5% sogar. Die wiederum haben positives Net Income, verdienen relativ viel Geld, sind aber auch total absurd. Also sie kommen, Coupang ist auch schon relativ teuer. Ah nee, Coupang war super günstig mit 2,7. Mercado Libre war, gucken wir mal, ich glaube so um 9 oder so, also sehr teuer schon. Ja, 9,09. 9 mal Sales ist dafür, dass das Wachsen jetzt auch langsamer wird, langsam auch schwer. Die haben auch einen Rückschlag kassiert mit dem letzten, als die Growth-Aktien ausverkauft worden sind, haben sich ein bisschen angeglichen. Sind von der Substanz her, glaube ich, super, aber einfach unheimlich teuer. Und letztlich das Gleiche trifft auf SEA Limited, also Shopee in Südostasien zu. Da ist das Multiple sogar 15 mal Umsatz. Das ist für E-Commerce schon relativ teuer, aber da ist Fintech und Gaming mit drin. Deswegen kann man da ein bisschen Prämie. Wächst im letzten Quartal immer noch mit 120%, muss man auch dazu sagen. So rechtfertigt man dann vielleicht die Bewertung. Ich glaube, nach dem Abschlag jetzt kann man wieder ein bisschen besser damit schlafen. Vorher waren sie, wenn man überlegt, dass die jetzt mal 30% teurer waren noch, dann war das schon einigermaßen verrückt. Ich glaube aber trotzdem, dass die es alle schwer haben werden, im nächsten Jahr. Das wäre jetzt für mich kein Grund zu verkaufen. Ich kann auch sagen, warum, nämlich weil ich dann relativ hohe Gewinne, zumindest bei Mercado Libre, realisieren müsste. Bei Shopee könnte ich fast mal überlegen. Wobei ich glaube an die Region Südostasien sehr. Und insgesamt sind das 5%, jeweils 5-6% meines Depots. Also ich bleibe, glaube ich, mehr Mercado Libre und Shopee drin. Also SEM Limited. Bei Mercado Libre habe ich eine Verdreifachung. Das wäre auch doof, das mitzunehmen. Bei SEA bin ich nur noch knapp im Plus inzwischen. Das habe ich relativ spät gekauft. Vor ziemlich genau einem Jahr. Also gute Werte. Achso, und dann haben wir Afrika vergessen, aber Dietmar Defner hat auf der Weihnachtsfeier von Defner und Tipis gesagt, er nimmt das persönlich, wenn ich immer auf Jumia rumhacke. Deswegen muss ich da jetzt milder sein. kurz gesagt, die verbinden das Wachstum von Allegro mit der Rohmarge oder mit der Marge von Ozon. Also, sie wachsen nicht mal 20% und verlieren. Nicht schön wäre es. Die würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie nur 10% negative EBITDA-Marge hätte. Die verbrauchen rund so viel, also auf jeden Euro Umsatz fällt ein Euro Verlust noch an. Also 2 Euro Kosten. Das wird schwer, das noch lange weiterzumachen. Für die wird es, glaube ich, noch schwerer als für alle anderen im nächsten Jahr. Damit ist die Weltreise. Australien müssen wir irgendwann nochmal schauen, was in Australien eigentlich abgeht im E-Commerce.
Ja, was ist da?
Rocket hatte da mal The Iconic, das ist aber, glaube ich, in der Global Fashion Group inzwischen drin, wenn ich mich nicht irre.
Amazon ist da doch bestimmt auch, oder ist der Markt zu klein?
Amazon gibt es in Australien, glaube ich.
Ja doch, der Deutschlandchef war doch in Australien, hat Australien aufgemacht, meine ich. Also der neue Deutschlandchef.
Genau. Es gibt eBay ist relativ groß tatsächlich. Gumtree, die es auch in Südafrika gibt. Amazon, Woolworths, Kmart.
Wir sprechen ja nächste Woche am Wochenende über unsere Predictions fürs nächste Jahr und auch, was wir alles so richtig und falsch vorhergesehen haben. Ich bin am Überlegen, ob ich eBay, das Wiedererleben von eBay mit draufnehmen soll. Aber ich bin mir noch nicht sicher.
Was ist die Hypothese dahinter?
Na, dass halt Supply Chain immer noch ein Issue ist, die Leute mehr Sachen verkaufen, mehr Secondhand und so. Dass dann eBay vielleicht, ja, davon wieder der Gewinner sein könnte. Aber wahrscheinlich kommt dann eher jemand anders von der Seite und räumt den Secondhand-Markt nochmal ein bisschen auf.
Etsy hat auch schon wieder ein Drittel verloren vom Höchststand.
Ja, Wahnsinn, aber Etsy hat sich auch wahnsinnig entwickelt.
Ja.
Also.
Waren vor 5 Jahren bei $10, sind jetzt bei 224.
Ja.
Ist ganz gut gelaufen für die anscheinend.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, schade, dass Davanda das nicht mit durchgehalten hat.
Wir können ja mal kurz, wir gucken noch mal kurz um Glore 50, ob da spannende E-Commerce-Positionen, wenn wir jetzt hier schon das große E-Commerce-Special machen. Der Glory 50 ist ein Fonds, gemanagt von Jochen Krisch von Exciting Commerce. Unter anderem, wir können mal gucken, was die für Titel haben. Weil das wird ja ein schweres Jahr dann für die nächstes Jahr eventuell.
Aber glaubst du, Amazon ist raus aus der schweren Jahrzeit oder haben die auch ein schweres Jahr?
Nee, Amazon schon auch. Also ich glaube, bei Amazon, das könnte sich jetzt auszahlen, dass sie sehr diversifiziert sind mit AWS und so weiter. Ich glaube, relativ gewinnen die immer. Im Zweifel, also zum Vergleich zum Rest des US-Marktes, aber also beim GMV und dem eigenen Retail-Business, da wird es auch relativ viel Ernüchterung geben, glaube ich. Ich glaube, das Advertising-Business wird ganz gut aussehen. Ich glaube, AWS wird gut aussehen, aber ja. So, wir können mal schauen, was da drin ist. About You haben die, da bin ich noch relativ bullish, obwohl Fashion auch so ein bisschen, wenn die jetzt wieder alle aufmachen, prinzipiell glaube ich, gute Aktie. Alibaba ist sehr, sehr günstig geworden inzwischen. Da könnte man jetzt sagen, wenn man das politische Risiko nehmen will, why not? Was ich problematisch finde, ist, dass man bei Alibaba gerade sehr gut sieht, dass die Regulierung funktioniert und die Margen, die Monopolmargen wegschmelzen. Also es ist nicht nur die Angst vor noch mehr Regulierung, sondern die eintretende Wirksamkeit oder Effektivität der letzten Maßnahmen scheint sich in den Zahlen jetzt niederzuschlagen. Und so kann man nicht mehr sagen, Alibaba wird nur wegen der Angst günstiger bewertet, sondern ich wähne dort eine Margenkompression zu sehen, dadurch, dass sie nicht mehr ein geschütztes Monopol sind. Und deswegen bin ich jetzt nicht mehr super long Alibaba, obwohl sie jetzt ganz günstig geworden sind vom Preis natürlich. A&O, das ist so weiße Ware. Das ist so speziell. Mal gucken, Boost ist auch nicht so groß. Haben wir noch ganz große. Coupang haben die auch. Ich glaube, die mag der ganz gerne. Delivery DoorDash, Delivery Hero, Etsy, Farfetch, Global Fashion Group. Was? Die haben Global Fashion Group? Wollen wir das mal kurz anschauen noch? Nee? Keine Lust? Okay. Denn das ist die andere neue Position, aber von Dietmar Deffner. Aber na gut, dann ersparen wir uns allen das erstmal. Genau, ich glaube, dann haben wir alle. Mercado Libre ist ja auch drin. SEA haben sie mit Sicherheit auch. Pinduoduo. Pinterest listen die als E-Commerce Holding. Auch spannend. Also geht aber in die richtige Richtung, glaube ich.
Ja, wer kauft die nächstes Jahr?
Pinterest. Shopify vielleicht. Aber ist schon zu teuer fast, ne?
Was war eBay? Hatte announced, dass sie die kaufen oder PayPal? Wer war das?
PayPal. PayPal.
Ja. Dann gab es noch News aus der Aktivisten-Investoren-Seite. Und zwar ist jetzt das neue Target GoDaddy. Dort hat Starboard Value 6,5% gekauft und möchte jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr bei GoDaddy rausholen. Was glaubst du, wird da jetzt passieren? Neuer CEO? Werden die Privatjets abgeklappt, verkauft? Was machen die? Siehst du, also, oder ist GoDaddy einfach nur noch Commodity, weil die Domains eigentlich über Shopify und Wix.com und Squarespace und alles verkauft werden?
Das ist auf jeden Fall ein Risiko, dass die Website-Bilder so ein bisschen von oben in den Markt rein, aber nicht mal von oben, sondern sozusagen gerade bei Neukunden auch in den Markt rein essen. Dann gibt es viel Konsolidierung im Domain-Sektor oder im Hosting-Sektor. Also ich glaube, GoDaddy war viel auf Einkaufstool. Also die wurden 2011 von der Börse genommen, von KKR, TCV und Silver Lake. Dann 2015 wieder an die Börse gebracht. Und insgesamt gibt es in der Branche, also ich kann auch nicht zu allen Playern da was sagen, weil ich selber für mindestens zwei Sachen gearbeitet habe, weil die oft in Private Equity Hand sind und dann viel aufgerollt wird, viel konsolidiert wird. Ganz grob, die Hebel sind tatsächlich konsolidieren, also man kauft letztlich Kundenverträge hinzu und tauscht die Best Practices beim Upselling, spart bei der Infrastruktur, also den Herstellungskosten des Hostings sozusagen. Das würde ich vermuten, sind die Hebel. Was bei GoDaddy auffällig ist, ist also, die machen, Sekunde, das ist 2020, haben sie insgesamt 1,5, so ein bisschen über 3 Milliarden Umsatz gemacht. Davon ist 46, also weniger als die Hälfte, Domains. Dann 36% ist Hosting and Presence. Und dann 18% Business Applications. Das ist so E-Mail, also die Microsoft Suite verkaufen und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, aber mein Bauchgefühl ist, dass es Player gibt, wo die Domains einen niedrigeren Teil ausmachen. Also eventuell könnte man es schaffen, diesen, also 1,5 Milliarden Kosten für Domains, heißt ja, dass da letztlich 100 Millionen Domains oder so unter Vertrag sind. Und es gibt, glaube ich, Player im Markt, die schaffen, sozusagen mehr zusätzliche Produkte daran zu verkaufen. Also es kann sein Website-Bilder, das kann sein die Microsoft Suite, das kann sein irgendwelche E-Commerce, kleineren E-Commerce-Suiten, dann alles was, so, das kann sowas wie überall sein, also oder wie Yelp, Yelp, nicht Yelp, Yext. Also das Spannende ist ja eigentlich, dass der Journey vieler Kleinstunternehmer anfängt mit der Registrierung der Webseite. Also in dem Moment, wo jemand nach einer Domain googelt, ist oft der Beschluss gefasst, ich eröffne jetzt mein Business. Und in dem Moment kannst du eigentlich unheimlich viel Software und andere Services an jemanden verkaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Hypothese ist von Starboard, dass sie denken, man kann aus der hohen Anzahl an Domains noch mehr rausholen. Dass irgendwie der APU, also der Durchschnittserlös pro Vertrag, niedriger ist als im Industrieschnitt oder bei anderen Playern. Ich glaube, sie wollen auch über das Management sprechen, sozusagen. Vielleicht ist das nicht mehr so gut. Ich könnte mir vorstellen, dass unter KKA und TCV und Silver Lake relativ gut war. Ich müsste jetzt mal schauen, ob sich das danach gewechselt hat oder irgendwas da passiert ist. Aber das wären am ehesten die Hebel, glaube ich. Und die Konkurrenz ist, wie du schon sagst, Squarespace, Wix, Jimdo, diese Website-Bilder, die ganze Pakete bauen. Google Domains verkauft Domains sehr, sehr günstig oder umsonst, glaube ich, teilweise. Sind nicht super profitabel auch. Sind bewertet mit 12 Milliarden. Das ist dreimal Umsatz, 50 mal Gewinn. Operating Margin nur 10%, das ist relativ wenig. Wachsen nur noch mit 14% im letzten Quartal. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich Price Increase. Also der APU geht um 6% hoch, also im 2020 ist es jetzt. Die Kundenwachstum ist, also es kommt ungefähr zur Hälfte aus Kundenwachstum und APU, also Revenue pro Kunde. Was besonders ist, das ist unheimlich viel Cash generiert, das Business. Also du hast irgendwie bei 3,7 Milliarden Umsatz knapp eine Milliarde Operating Cashflow. Oder Free Cashflow. Das ist schon so ein fast 40 vielleicht. Und das ist vielleicht auch warum die Bewertung, man würde ja sagen, ich fände jetzt 3x Sales, 50x Earnings für so wenig Wachstum fast ein bisschen teuer. Aber das ist vielleicht so der neue Energieversorger, der Domainversorger. Also sehr konsistenter Cashflow, gute langfristige Anlage. Zahlen die jetzt schon Dividende oder wird vielleicht irgendwann Dividende zahlen? Wobei in den USA zahlt man ja nicht Dividenden, da würde es ja zu Steuern kommen. Nee, zahlen noch keine Dividende. Aber das ist natürlich auch für die Private Equity Player wahrscheinlich spannend. Ne? Du hast relativ berechenbaren Cashflow, aus dem du theoretisch sozusagen den Schuldenanteil eines Private Equity Buyouts bezahlen kannst.
Also werden sie nächstes Jahr wieder private?
Das könnte auch sein, ne? Dass Starboard einfach nur darauf schätzt, dass das wäre nicht das erste Mal, dass sozusagen Dinge gefloatet werden 2015 und jetzt 2021 wieder von der Börse genommen werden. Vielleicht ist auch das die Hypothese, dass Starboard gar nicht so viel am Management ändern will, sondern eher darauf setzt, dass vielleicht noch jemand hinterherkommt, irgendwie ein großer Player, der im Hosting aktiv ist, ein Private Equity Player, und die von der Börse nimmt. Und vielleicht hoffen sie darauf oder mit denen zusammen das umgestalten zu können.
Ja, oder Shopify kauft sie einfach.
Shopify, aber das ist relativ viel Umsatz, der sehr langsam wächst. I don't know. Und am Ende landen die Kunden ja eh bei. Ja, ich verstehe die Logik. Ist gar nicht so doof, aber ich glaube, es ist ein zu großer Block, der schon zu langsam wächst. Es gibt eine deutsche Hosting für, ich glaube, im November oder so hat 1&1 bekannt gegeben, dass die Hosting-Sparte Jonas, also sie wurde schon umbenannt in Jonas, scheint ein IPO anzustreben. Da hat mir heute jemand einen Insider-Kauf zugeschickt, einen Twitter-Nutzer, dass Ralf Sommermuth, der Besitzer von Yard Internet, der hat sich 15,2 Millionen Aktien zu Weihnachten gegönnt. Also nicht 15,2 Millionen Euro, sondern Aktien, was wiederum eine halbe Milliarde entspricht. Und damit hat er wieder 50,1% an der United Internet. Also entweder freut er sich sehr über den Spin-off und sehnt ihm entgegen, oder sagen, es war ihm sehr wichtig, die Mehrheit wieder zu bekommen an United Internet. Wenn man vergleicht, wer vorher die Anteile gehalten hat, dann sagen weiter, Sekunde, ich schau mal sicherheitshalber nach. Weiterhin drin ist Flossbach von Storch, Allianz, er selber logischerweise. Rocket Internet steht jetzt nicht mehr in der Auswahl. Also es könnte sein, dass er einen Teil von Rocket Internet und einen Teil von Flossbach von Storch, dessen Vermögensverwalter, gekauft hat. Also es entspricht insgesamt diese 500 Millionen. Also eine halbe Milliarde entspricht ungefähr 8% der Firma nach der heutigen Bewertung. Und das wäre der Anteil von Rocket Internet, die einen Teil gehalten haben, und einen Teil von Flossbach von Storch eventuell. Das weiß man nicht, woher das jetzt kommt. Aber
wie macht man das, wenn man die Anteile von Rocket dann kauft? Telefoniert man da mit Olli und verhandelt dann? Oder wie funktioniert das? Oder funktioniert das ähnlich, wie wenn wir hier in unserer App irgendwie 10 Aktien kaufen?
Sowas machst du nicht über den Markt, ne? Also in dem Fall kennen sich die beiden, glaube ich, ganz gut, dem Vernehmen nach. Ansonsten gibt es auch Investmentbanks, die sowas, also du signalisierst einer Investmentbank, dass du bereit wärst, zu dem und dem Preis die und die Anzahl Aktien, also gerade bei so großen Paketen, zu verkaufen. Und dann findet die für eine prozentual minimale, in absoluten Zahlen aber relativ hohe Provision, den Match sozusagen an der Börse vorbei. Es kann ein Hedgefonds sein, das kann eben ein anderer Stratege sein. Man möchte natürlich eventuell auch, also als Firma sucht man sich eventuell natürlich auch gern den bisschen mit aus, den neuen Käufer. Also man versucht das eigentlich gut zu managen. Also wie man den Cap-Table von einem Startup auch managen würde, würde man das durchaus auch bei einer großen Public Company noch versuchen, eine gewisse Kontrolle darüber zu haben.
Ja, spannend. Also Insider kaufen ja eigentlich nur, wenn sie davon ausgehen, dass es nach oben geht.
Ja, das habe ich überlegt. Ne? Also entweder hält er den Börsengang oder die Abspaltung so. Also ich glaube, da ein wesentlicher Teil gehört Warburg Pincus an Jonas, also auch ein Private Equity Player. Entweder hält er die Aussichten für den Börsengang. So, da findet, wenn das alles stimmt, wahrscheinlich ja jetzt ja schon ein Roadshow und was weiß ich statt. Dann hat er eventuell schon Feedback aus dem Markt und kennt oder hat erste Eindrücke, was so ein Erlös sein könnte. Das könnte sein. Aber dadurch, dass er sich jetzt genau auf die 50,1 gekauft hat, könnte es eben auch sein, dass es eher um Mitbestimmung geht. Also, dass er 50,1 der Stimmrechte kauft, könnte ja kein Zufall sein. Und dann könnten wirtschaftliche Interessen zumindest kurzfristig auch weniger wichtig sein. Das ist schwer. Aber ansonsten hast du recht, dass in der Regel sagen, würde jemand so massiv nachkaufen, dann würde man das als positives Signal sehen.
Cool, Pip, ich freue mich auf unsere Silvesterfolge.
Ich auch, da machen wir den großen Jahresrückblick, Ausblick.
Ich glaube, das reicht für 3 Stunden.
Genau, wir machen mal sehen, wie weit, wie viele Themen wir haben. Was haben wir letztes Jahr gemacht? Soll ich mal gucken?
Ja, das kann jeder nachlesen auf doppelgänger.io/predictions-2021.
Ach genau, wir werten aus, wie im Nachhinein, wie schlau oder unschlau wir waren und wie gut unsere Predictions gealtert sind.
Apple Auto gibt's immer noch.
Hast du schon eine, wo du auf jeden Fall weißt, du lagst schwer daneben? Ja. Soll ich mal live reingucken?
Nee, besser nicht. Also sagen wir mal so, wenn ich einfach nur meine Apple-Aktie gehalten hätte und Agora vorher verkauft hätte, das wäre für mich besser gelaufen. Aber ich.
Ja, Big Tech ist deutlich besser gelaufen als Growth und alles andere, was wir uns ausgedacht haben. So. Twitter und LinkedIn verlieren an Bedeutung. Da lagst du schon mal enorm falsch, würde ich sagen. Ja. Twitter halbiert sich im Wert. Deshalb.
Also das
Tesla
war ein bisschen
sich, was, oh, das wird aber
Sneak Preview für
bereite dich
die Folge
auf die Sendung. ich versuche gnädig zu sein, aber
aber Predictions muss man ja raushauen und dann hoffen und beten.
Genau.
Sonst würde es ja jeder wissen.
Ich freue mich auf Wiedernehmen, Silvester auf. Ihr könnt uns im neuen Jahr, dann ihr könnt das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnen und uns als erstes hören dann im neuen Jahr.
Genau, ihr könnt aber, also ihr
kurz
könnt
nachdem,
eigentlich...
Wenn ihr betrunken auf dem Balkon liegt.
Genau.
Es gibt ja kein Feuerwerk, deswegen sind wir das Feuerwerk dieses Silvester und um 0.05 Uhr kommt wahrscheinlich unsere Folge raus. Und
genau, also es läuft, ich stelle mir das so vor an Silvester, also es läuft Final Countdown, dann wird einmal kurz angestoßen und dann 0.05 Uhr sind wir da.
Hört man in der Familie, im Kreis der Freunde, wenn man noch welche treffen darf, dann Doppelgänger zusammen. Das ist übrigens, da habe ich überlegt, du meinst ja, wir kommen auf 50.000 Hörer zum Ende des 2022. Der allereinfachste Weg übrigens, das zu erreichen, wäre R-Faktor von 1. Wenn nur jeder Hörer einen weiteren Hörer wirbt, dann sind wir schon bei 50.000.
Ja.
Wir brauchen nur jetzt 25.000 Evangelisten, die es schaffen, einen Menschen zu überreden, Doppelgänger zu hören. Dann haben wir schon geschafft. Vielleicht sollten wir die Ziele demzufolge sogar höher stecken.
Naja, 50.000 ist schon...
Aber daraus machen wir vielleicht eine Wette bei der nächsten Folge. Ich würde sozusagen ambitionierter zugreifen sogar. Also obwohl, ich bin ja sonst der Pessimist, aber in dem Fall würde ich uns beiden mehr, alleine damit du morgens immer aufstehst, würde ich uns beiden mehr zutrauen.
Ja, vielen Dank und schönen Mittwoch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.